Mensch, Musiker.
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 Der Podcast der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Mensch, Musiker, der Podcast der Deutschen Staatsphilharmonie. Wie immer sitzen wir hier in unserem Klangreich. Das ist mitten in Ludwigshafen. Heute haben wir extrem hohe Temperaturen. Und Sie haben Glück, dass Sie uns nicht sehen, dann würden Sie nämlich sonst sagen, den verschwitzten Menschen wollen wir gar nicht weiter zugucken. Sie hören das nur, was wir uns hier erzählen. Und heute freue ich mich, einen Kollegen und Freund da zu haben, unseren Tubisten Ralf Rudolf. Ralf, herzlich willkommen.
Ja, hallo zusammen.
Ja, du bist ein Urgestein, ein Pfälzer Urgestein. Und wir haben ja auch schon einen Podcast mit der Petra Flur gemacht, die ja auch hierher stammt. Seid, ich glaube, ihr zwei seid die einzigen, die wirklich richtige Pfälzer Urgesteine sind, oder?
Ja, sagen wir mal, also wir sind in der Pfalz geboren und wir pflegen auch den Dialekt. Ich versuche jetzt heute bei diesem Podcast auch einigermaßen verständlich
rüberzukommen. Ja, wir können keine Untertitel machen.
Ja, also wir sind beide in der Pfalz geboren und wir haben das seltene Glück ja im Orchester der Pfalz einen Job gekriegt zu haben. Es gibt aber mittlerweile schon ein paar mehr Pfälzer bei uns im Orchester, also die in der Pfalz geboren sind und auch hier einen Job haben.
Okay, ich weiß, dass der
Felix Wulfert ist in Speyer geboren.
Stimmt.
Und der Stefan Berrang ist in Kaiserslautern geboren und in Otterberg aufgewachsen. Also gut, die Feli Laxa ist in Mannheim geboren, aber in Otterstadt aufgewachsen. Das ist so.
Ah ja, das sind dann,
können wir noch dazu, ja.
Das sind dann doch einige. Ja, bedauerst du, dass du nie weg warst?
Nein.
Nee?
Nein. Es ist, die Pfälzer wissen das ja, Pfalz ist ein sehr schöner Fleck, wo man leben kann, wo man sehr gut leben kann, vor allem Richtung Weinstraße. Und ich bin ja nicht Ludwigshafener, sondern ich bin Neustadter, geboren in Neustadt an der Weinstraße, in der Schillerstraße. Und man kommt ja ein bisschen rum, auch als Musiker. Und letztendlich muss man dann doch schon sagen, es ist ein sehr schönes Fleckchen Erde, wo wir leben, und warum soll man da weggehen? Und außerdem, man ist zu Hause, ich musste nie meine Freunde, die ich aus der Jugend kenne, nie verlassen, und das ist eigentlich ein sehr wertvolles Gut.
Ja, pflegst du die Freundschaften noch wirklich aus der Schule?
Absolut.
Okay, ja.
Wir waren in unserem Abiturjahrgang 1981, wir waren 150.
Ja.
Also typischer Babyboomer-Jahrgang. Und das ist ja, was meine Frau auch immer wieder nervt, weil wenn ich irgendwie durch die Stadt, und man kennt sich natürlich, und hin und her begrüßt sich und so weiter, und dann heißt es, ja, wieder einer deiner Schulkameraden. Und sehr oft muss ich sagen, ja, das ist so.
Ja, cool. Ralf, stammst du aus einer musikalischen Familie?
Nein. Ich sage jetzt mal so, väterlicherseits wurde keine Musik gemacht, väterlicherseits waren sie alle Handwerker.
Okay.
Handwerkermeister und querbeet durch alle Sparten. Mütterlicherseits auch alles Handwerker wohlgemerkt, aber die musiziert haben. Mein Großvater, also meine Mutter stammt aus Alzey, und mein Großvater hat 1920 den Posaunenchor in Alzey gegründet, den er bis 1958 sowas auch noch geleitet hat. Und mein Onkel selber ist auch Trompeter, meine Mutter hat ein bisschen Klavier gespielt, aber es war wichtig, der Bub muss was Gescheites lernen. So, dann wurde ich natürlich ans Klavier gesetzt, meine Schwester hat schon gespielt, und so hat sich das Ganze alles so weiter irgendwie weiterentwickelt. Also man hatte immer ein Auge drauf, dass der Bub ein bisschen Musik macht.
War das mit sanftem Druck oder war das pure Motivation?
Nein, später war es dann Druck auf dem Klavier, weil ich mit meiner Klavierlehrerin nicht zufrieden war. Mhm. Ich wollte eher ein bisschen die schrägen Akkorde, sprich mehr ein bisschen Jazz machen und so. Und das wollte meine Mutter nicht, weil die Klavierlehrerin war so eine Kriegerwitwe, die auf das Geld angewiesen war.
Ja.
Und dann hat sie es nicht übers Herz gebracht, da mich woanders hinzutun. Und dann habe ich gesagt, dann höre ich lieber ganz auf. Mhm. Im Nachhinein ein großer Fehler, aber gut, ist halt so.
Wärst du sonst vielleicht Jazzpianist geworden?
Na, da bin ich nicht kreativ genug.
Okay.
Als zum Improvisieren, das können andere besser.
Okay, da kommen wir, kommen da später nochmal drauf, auf die Musikrichtung. Und dann bist du aber trotzdem.
Dann vom Klavier, und dann hat mich mein Vater irgendwann mit zur Blaskapelle geschleppt. Da musste ich mal sonntags morgens, haben die geprobt, auf Wunder, sonntags morgens und mittwochs abends. Und dann musste ich da hin, und dann habe ich mir die Klarinette rausgesucht. Ja gut, habe dann Klarinette gelernt, das habe ich 8 Jahre lang gemacht.
Okay.
und bis ich dann im Alter von 16 zur Tuba gewechselt bin.
Ja, aber ich meine, das ist ja ein enormer Schritt, oder?
Ja, es war nochmal ein Schritt, aber zwischendrin in der Schulband habe ich dann auch mit dem Saxophon rumgemacht und dann bin ich dann doch an den E-Bass, irgendwie am E-Bass gelandet in der Schulband.
Okay.
Und hab dann ein bisschen Spaß gehabt an dieser ganzen Geschichte und dann wurde ironischerweise ein Posaunenchor in Hambach gegründet, in Neustadt-Hambach, und da bin ich dann hin, habe ich mir die Tuba dort geschnappt. Und dann war
Später geschleppt natürlich.
Ja, geschleppt.
Ist, so ist es, ist, ja. Das ist ganz nah.
So. Und ironischerweise sage ich deswegen, weil ich bin dann aus diesem Posaunenchor nach einem Jahr rausgeflogen.
Na.
Weil der Posaunenchorleiter war dagegen, dass ich, ich fange anders an, wir haben einen Termin gehabt, sonntags morgens. Gottesdienst, einjähriges Bestehen des Posaunenchors. Und gleichzeitig hat aber die Blaskapelle gespielt. Ich war aber damals noch erster Klarinettist in der Blaskapelle.
Okay.
So, jetzt hat die katholische Blaskapelle im evangelischen Altenheim gespielt. Und ich war bei der Blaskapelle, weil der andere Kollege nicht da war an der ersten Klarinette. Und aber der Posaunenchor hat in der Kirche gespielt. Und die mussten so erbärmlich gespielt haben, dass der so sauer war, dass er mich tags drauf rausgeschmissen hat. So.
Und das lag an der fehlenden brillant gespielten Tuba, dass
die das so fest haben. Er hat einen Sündenbock gesucht, gut, das ist passiert. Aber wie so vieles, das hat auch eine Chance gebracht, weil ich musste mir einen neuen Tuba-Lehrer suchen und da bin ich bei Rüdiger Augustin gelandet. Und der Rüdiger Augustin war mein Vorgänger im Orchester.
So. Okay. Wie alt warst du da?
Da war ich 16, 17. Mhm. 16. Ja, kurz vorm 17. Geburtstag war ich da.
Aber bis dahin war das Musizieren nur Hobby gewesen, oder?
Es war bis dahin nur Hobby, wirklich.
Hattest du schon einen Beruf du hast Abitur gemacht?
Ja, sagen wir mal, als ich zum Rüdiger Augustin gewechselt bin, da habe ich gedacht, so, also jetzt probiere ich es mal richtig.
Okay.
Und dann habe ich einen vernünftigen Unterricht gehabt und habe ich gemerkt, okay, da mache ich weiter. Und dann, ich wollte ursprünglich Chemieingenieur werden.
Okay.
Das hat mich so interessiert, weil Chemie in der Schule war ein Fach, das habe ich sehr gern gemacht. Und
Und die BASF hier in der Nähe natürlich, oder?
Wie?
Die BASF in der Nähe hat tatsächlich das nicht?
Ja, natürlich. BASF war natürlich immer so, hoppla, da hast du einen sicheren Job und so.
Ja.
Oder einen guten Job und sicher, wenn man nicht gerade irgendwie Mist baut. Ja, aber ich habe dann doch mit der Musik riskiert dann.
Mhm. Und dieser Vorgänger von dir, der Rüdiger Augustin, den habe ich ja nicht mehr kennengelernt. Ich bin dann weit nach dir ins Orchester gekommen. Das muss ein irrer Typ gewesen sein. Ne?
Das war ein Hans Dampf in allen Gassen. Er hat leider seinen dritten Herzinfarkt im Alter von 50 nicht mehr überlebt. Aber ich kannte ihn ja immerhin 5 Jahre dann, habe 5 sehr bewegte Jahre mit ihm gehabt, also im wahrsten Sinne des Wortes.
Mhm.
Also es gab auch schon mal Streit, aber normalerweise großes Einvernehmen. Und ich wage zu behaupten, dass er in seinen 50 Jahren mehr erlebt hat als andere in 150 Jahren. Aber das.
Aber ich meine, das hat ja gewisse Parallelen zu dir auch. Du bist ja auch ein Mensch, der, da kommen wir auch später nochmal drauf, der viele Berufe und viele, viele Sachen gemacht hat. Also viel mehr. Und da bist du mit der Petra wirklich auf einer Wellenlänge. Die macht ja auch so unglaublich viele Sachen. Ich kann den Zuhörerinnen und Zuhörern draußen nur empfehlen, falls sie noch nicht Petra Flur, unseren Podcast gehört haben, hören sie da mal rein. Das ist auch, da werden sie Parallelen entdecken zu dem, was wir jetzt besprechen. Ja, und stimmt das, dass dieser, ich muss jetzt schon lachen, dass dieser Rüdiger Augustin mal Feuer in der Tuba gemacht hat?
Er hat mal Feuer in der Tuba gemacht, richtig. Das war... Es hat nur nicht ganz so funktioniert, wie er wollte. Und dann musste er quer durch das Orchester rennen und musste das löschen. Er ist dann quer durchs Orchester zur Toilette gerannt, weil er eben den Brand in seinem Instrument löschen wollte. Er wollte eigentlich nur ein bisschen Qualm machen, so passend zur Musik. Ich weiß nicht, ob sie Götterdämmerung oder irgendwas gemacht haben.
Ach.
Aber das ist etwas außer Kontrolle geraten. Und er ist halt quer durchs Orchester gerannt und oben dann die Rußflocken von dem Papier, was er da ausgesteckt hat, und weiß nicht, ob es eine Abmahnung oder sonst was gegeben hat, aber es war schon richtig Stimmung in der Bude.
Ein Vermerk bestimmt. Also so Sachen hat er gemacht, ja?
Das, natürlich.
Das kann man sich heute fast nicht mehr denken. Das ist irgendwie schade, aber es ist natürlich auch traurig, weil das...
Ja gut, es gibt ja jetzt überall, oder? Die Brandmeldeanlage. Wenn du das jetzt heute machst, dann steht gleich die komplette Ludwigshafener Feuerwehr vor der Tür und das ist kostet auch dann gleich Geld.
Aber ich meine, solange wir hier sind, wird man sich diese Geschichte erzählen, ne? Von dem Brand in der Tuba.
Ja.
Unglaublich. Ja, und studiert hast du dann wo?
In Mannheim.
Und da hatte der einen...
Der Rüdiger Augustin hatte dort einen Lehrauftrag. Mhm. Und ich habe dann bei ihm studiert und habe mir aber dann, das war damals noch so, dass es nicht so gerne gesehen war, wenn man noch sich woanders ein paar Informationen geholt hat. Ich war dann auch heimlich bei anderen Lehrern und habe mir dann noch ein bisschen Input geholt und das war gut so.
Okay.
Aber in der Hauptsache war ich in Mannheim, das ist richtig.
Und das durftest du ihm nicht sagen, dass
man... Nein, das war damals, das war Gotteslästerung, wenn man da woanders hingegangen ist.
Ja. Okay. Ja, und du hast gesagt, er ist früh verstorben. Bist du dann sofort anschließend
ins... Ja, also der Rüdiger hat immer so die Schüler, die dann am dransten waren, nenne ich das jetzt mal, die hat er dann immer zur Aushilfe geholt, wenn zwei Tuben besetzt waren hier. Und in der Zeit war ich dann gerade dran, zwei Tuben. Und dann war er noch kurz vor seinem dritten Herzinfarkt, war er noch mal 6 Wochen in Kur. Hm. Dann durfte ich eine wunderbare Österreich-Jugoslawien-Tournee mitmachen. Dann war er wieder da von der Kur. Und dann waren wir noch mal in Finnland, 5 Tage, eine traumhafte Reise. Und ja, dann war die Sommerpause, da ist er leider verstorben. Und man hatte ja jemand gebraucht, der zumindest, bis die Stelle neu besetzt wurde,
ja,
zumindest die Töne spielt. Und dann hat man mich gefragt, da ich ja gerade zu dem Zeitpunkt Aushilfe gemacht habe. Ja. Mensch, Ralf, kannst du da zumindest bis Jahresende? Dann habe ich einen Vertrag gekriegt bis Jahresende. Da war aber das noch nicht entschieden. Das Probespiel war dann erst Ende Januar dann. Und dann musste ich halt Gas geben bis dahin, ja.
Dann hast du die Aushilfe gemacht und dann das Probespiel gewonnen.
Und dann habe ich das Probespiel gewonnen. Wir waren 29 Kandidaten, die da gegeneinander gespielt haben. Und ja, es war ein heftiger Tag, aber ja, das gehört, das kennst du ja selber. Das Glück des Tüchtigen oder das Glück des Moments muss einem schon hold sein. Und das war es mir zum Glück. Und deswegen habe ich auch ich bin ziemlich demütig vor dieser Tatsache, dass ich im eigenen Land die Top-Stelle quasi gekriegt habe.
Das ist, glaube ich, eine absolute Ausnahme. Ne?
Eben.
Also
eben
deswegen. Die meisten von uns haben mehr als 20 Probespiele gemacht. Ich habe, glaube ich, bei 25 aufgehört zu zählen. Ja, dann ist dir das erspart geblieben.
Das ist mir erspart geblieben. Ich habe zwar hinterher noch Probespiele gemacht, aber eher nur so halbherzig.
Okay. Ja, wir haben eben schon angedeutet, dass du viele Berufe hast. Dazu gehört natürlich zum ersten Mal Thema Musikschule in Hambach.
Ja.
Ja, die hast du initiiert. Vielleicht können wir da kurz drüber sprechen, wie das losging.
Das ist, also ich habe eben auch, schlag den Bogen zur Demut. Also ich fühle mich verpflichtet, dadurch, dass ich in meiner Heimat bleiben konnte, auch da ein bisschen was zurückzugeben. Von meinen, nennst du es mal Fähigkeiten oder von meinen Talenten. Und die Blaskapelle, die, aus der ich stamme, die Kolbniskapelle Hambach, die war in den Mitte der 90er Jahren, es gab erhebliche Nachwuchsprobleme. Mhm. Die städtische Musikschule hatte 3 Jahre vorher geschlossen, weil das ja alles Geld kostet.
Hatten die eine Dependanz bei euch oder war das, redest du von Neustadt?
Das war von Neustadt. Mhm. Und aber auf jeden Fall, es musste was passieren. Das große Glück war, dass meine Kinder genau in dem richtigen Alter waren. Die waren, der Jan war damals 8 Jahre alt, 9 Jahre alt. Ich hatte also einen unglaublichen Zugriff auf viele Kinder. Mhm. Und dann haben wir die Musikschule gegründet und haben die relativ schnell gut ausbauen können. Alles auf privater Basis mit privaten Verträgen und so weiter und so fort. Das habe ich dann alles so neben dem Dienst her, haben wir das noch gemacht. Und die Musikschule gibt's immer noch. Damals ist dann das Orchester innerhalb von 10, 15 Jahren auf über 60, 70 Leute gewachsen. Mittlerweile sind wir immerhin noch 45 und viele von meinen ehemaligen damals Kindern, Freunde von meinen Kindern und so weiter, die sind jetzt alle um die 30 rum, die sind immer noch dabei. Und ich freue mich einfach, dass die Arbeit, die man damals investiert hat, dass die sich gelohnt hat.
Ja, das Irre war ja, dass du nicht nur Lehrerinnen und Lehrer besorgt hast, sondern auch das Gebäude.
Ja gut, das Gebäude, das musste dann gemanagt werden. Es war einiges an Renovierung
auch zu tun. Du sagst das so cool. Wie bist du überhaupt da dran gekommen dann?
In dem Gebäude haben wir selber ja schon geprobt. Da war ja die Blaskapelle hatte ihren Raum. Allerdings waren sehr viele Räumlichkeiten dort noch übrig, so, also sprich Speicher nicht ausgebaut, aber große Fläche halt. Und ich habe halt das Glück, mein Vater Maurermeister von Beruf und Bauleiter. Und der hat, mit dem habe ich das, haben wir das dann quasi so auch durchgedacht und gemacht, so dass es akzeptabel ist.
Hast du selber da Steine geschleppt und mit gemauert oder?
Auch, ja gut, aber war bei uns zu Hause üblich, wenn irgendwas gemacht wird, dann helfen alle zusammen und dann wird betoniert, Steine geschleppt, tapeziert, sonst was. Da wird nicht lang gefackelt, da wird gemacht. Und bin ich gewohnt von zu Hause oder gewohnt gewesen. Aber ich muss sagen, das sind Dinge, die kommen einem später im Leben sehr zugute, wenn man immer eingespannt wird als Kind oder als Jugendlicher. Hopp, da gibt's jetzt Erbe, du hast jetzt dazu schaffen. Und na gut, dann machen wir halt, ja.
Ja.
Und ja.
Super. Wir müssen noch auf eine Sache zu sprechen kommen. Du hast einen besonderen Führerschein, den die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer draußen nicht haben. Also 1 und 3, das ist Motorrad und Auto, ja. Ja. Aber dann hast du noch einen speziellen, ne?
Ich habe die Lizenz zum Tuten.
Okay.
Nenne ich das also spaßhalber. Nein, ich habe also die Lizenz als Dampflokomotivführer auf Gleisen der Deutschen Bahn und Nebenbahnen und nicht bundeseigene Bahnen nennt sich das Ganze. Da darf ich fahren und auch für verschiedene Diesellok-Typen habe ich auch die Zulassung.
Wow, und die kriegt man ja nicht so einfach, die muss man sich auch erarbeiten.
Die muss man,
ne,
sich auch erarbeiten, habe ich auch alles so ein bisschen nebenbei gemacht. Und allerdings, ich musste 1995, kurz nachdem ich die Musikschule gegründet hatte übrigens, habe ich einen Lehrgang zum Dampflokführer besucht, der damals noch angeboten wurde von der Deutschen Bahn. Das war so ein Vierteljahr gedauert und ich musste hier vom Dienst, also nicht suspendiert, aber ich musste aus dem Dienst raus, sonst konnte ich das nicht machen. Und damals war der Herr Don Interimsintendant und der wusste natürlich von meinem Anliegen, wusste aber eben auch um die Tragweite meines Tuns. Und da hat er nur gesagt, Mensch Rudolf, mach deinen Führerschein oder guck aber, dass immer einer da sitzt, der das spielt.
Ja.
Und dann hat er mich also gehen lassen. Ich konnte diese Schule besuchen und ich musste halt immer gucken, dass eine Aushilfe da sitzt, auf meine Kosten wohlgemerkt. Aber das ging alles so, das hat er so verantwortet. Und da bin ich ihm heute wirklich immer noch dankbar, dass das so unkompliziert lief.
Ja, Wahnsinn. Und du hast ja nicht sofort als Lokführer angefangen, sondern du musstest dann dich auch hochdienen, ne? Als Heizer.
Ich habe als Heizerlehrling angefangen und dann Heizerprüfung gemacht und dann ein paar Jahre als Heizer gefahren und dann merkt man ja, da taugt was oder er taugt nichts und dann, ja.
Also das heißt, morgens um, was weiß ich, wann aufstehen und dann?
Morgens um 5 geht's los, ja, also 4:30 aufstehen, die Lok anheizen,
ja.
Weil um 10:30 fährt der Zug.
Okay, ja, Wahnsinn. Außer deiner Eisenbahnkarriere hast du ja noch eine zweite, also außer dem Orchester und dann wärst du ja noch eine dritte. Und das Thema ist Rennquintett, euer Blechbläser-Ensemble. Erzähl mal, wie das war, wie du dazu gekommen bist.
Das Rennquintett, richtig. Ich muss aber gleich vorwegnehmen, ich bin kein Gründungsmitglied, sondern ich kam erst so gut ein halbes Jahr nach seiner Gründung dazu, weil da gab es halt eben einen Positionswechsel und ich hatte das
im Rennquintett hat er jemand die Pole Position verloren.
Die Pole Position verloren, ja. Fakt ist, ich wurde dann eingeladen und dann hat man gesagt, okay, du bist unser Mann. Und das ist dann eben auch fast 30 Jahre dann so geblieben bis zu unserer Auflösung.
Vielleicht kannst du uns die Kollegen nennen mit Instrumenten, die da mitgemacht haben. Also ja. Quintett, das ist so, das war damals, also du warst ja mitbekannt in ganz Deutschland. Das war ja damals die ersten Blechbläser-Ensemble. Es gab German Brass, ja, da gab es, was war noch? Dann kamt ihr schon fast. Das war in der Blechbläser-Szene, also deutschlandweit ein Begriff. Also ich kannte euch in Essen sogar schon im Studium. Also man hat sich da Platten ausgetauscht und Aufnahmen verglichen und sowas. Und ja. Das war schon.
Das ist richtig. Wir haben mit dem Rennquintett einen Lauf erwischt. Also sprich, konnten die Entwicklung der Blechbläsermusik oder der Blechbläserkammermusik in Deutschland schon ein bisschen mit beeinflussen.
Ja. Ja.
Und das ist eine Sache, die uns im Nachhinein immer noch stolz macht. Wir haben das nie so empfunden. Mhm. Wir wollten einfach nur gut spielen und einfach mal gucken, was geht denn alles und haben uns dann so nach und nach auch herangetastet an immer schwerere Sachen. Ich nenne jetzt eben nur Canadian Brass, was die so alles gemacht haben. Und da haben wir uns immer wieder vorgewagt, bis wir dann irgendwann die Sachen einfach von der Platte runtergeschrieben haben, von denen, die es nicht zu kaufen gab. Und das war natürlich der Oberhammer, weil die Leute sagen, na, mich schwappen ja die Noten her und mach die Ohren auf, ja.
Ja.
Und später haben wir mit einem Trompeter von Canadian Brass, mit Fred Mills auch eine Platte gemacht. Und der wusste natürlich und hatte gesagt, du, ihr habt es zwar runtergehört von der Platte, das stimmt nicht alles ganz genau, aber eure Version ist die bessere.
Nein.
Doch, das hat Fred Mills zu uns gesagt und Das hat uns natürlich sehr stolz gemacht.
Ja, vielleicht stellst du uns die Kollegen noch vor, die da mitgespielt haben.
Genau, mit Instrument, ja. Wollte ich noch machen. Ja, dies waren die Trompeter Uwe Zeiser und Peter Leiner.
Aber nicht hier aus dem Orchester?
Nein, die waren damals vom SWR Rundfunkorchester Kaiserslautern, waren die anderen vier. Also eben die zwei Trompeter, die ich gerade genannt habe. Dann der Jochen Scherer an der Posaune und der Charlie Tibbetts am Horn. Mhm. Wobei eben der Charlie, nachdem ich da dazu kam, nach 4 Jahren hat er dann das Rennquintett verlassen und dann kam der Sean Scott zu uns. Das heißt, dann war es irgendwie wieder zwei Ludwigshäfner und 3 Kaiserslauterer.
Okay.
Das war dann, ja.
Und ihr habt dann 30 Jahre?
Wir haben 30 Jahre lang versucht, uns immer wieder neu zu erfinden. Mhm. Und haben immer wieder auch die Herausforderung gesucht, mit neuen Formaten, mit Chören gearbeitet, mit anderen Ensembles und mit anderen Solisten.
Mit Humor habt ihr auch gearbeitet oft, ne? Also ihr habt euch auch oft selber auf die Schippe genommen, ne?
Genau, ja. Also wir haben verschiedene Sachen.
Ja, vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie können ja mal forschen, ob Sie ein Cover von Con Eleganza so hieß eine CD von euch, die mir jetzt noch direkt vor Augen ist. Da sieht man das Rennquintett in Action. Gibt es bestimmt im Internet sofort ein Bild dazu. Und die CD sicher noch zu bestellen, oder?
Ja, die war immer so ein bisschen Ideenwettbewerb unter uns selber. Wie machen wir das Cover dann? Aber das ist, ich glaube, das hat jedes Ensemble. Ob das jetzt die Beatles waren, die über den Zebrastreifen gelaufen sind oder wer auch immer.
Ja.
Das war immer so eine Herausforderung, ja.
Ja, und die 30 Jahre, das ist ja so. Die meisten Ehen halten ja nicht 30 Jahre.
Richtig.
Wie habt ihr das hingekriegt? Bei einem demokratischen Prozess gibt es viel zu reden und viel auseinanderzusetzen. Und wenn man sich so lange kennt, verschieben sich, glaube ich, auch die Verhältnisse. So, oder es gibt auch wie in der Ehe vielleicht Leute, die mehr sprechen, die anderen sprechen weniger. Wie habt ihr das hingekriegt?
Ja gut, es ist ein Lernprozess auch für jeden Einzelnen. Wobei ich aber jetzt im Nachhinein sagen muss, wir waren wirklich 5 Freunde oder wir sind es nach wie vor. Der Peter ist ja leider verstorben vor 2,5 Jahren. Aber wir sind richtig Freunde geworden. Man kennt, so wie du eben gesagt hast, man kennt sich besser als in einer Ehe.
Ja.
Und die Befindlichkeiten, gerade unter Musiker, das brauche ich dir nicht zu erklären, können enorm sein.
Kompliziert sein.
Kompliziert und so weiter. Aber letztendlich hat uns dann der Erfolg dann doch zusammengeschweißt. Mhm. Und als wir dann aber auch rausgekriegt haben, okay, wir schreiben Arrangements selber und schreiben die aber so, wir schreiben die jedem auf den Leib.
Okay.
So, dass jeder seine Stärken ausspielen kann und die Schwächen, die lassen wir eher mal unten außen vor. Und das hat natürlich den Schwierigkeitsgrad von solchen Sachen noch erhöht.
Ja, also Arrangements selber schreiben, das sagst du einfach so. Und das ist auch ein Stichwort. Es gibt ja eine Tradition hier beim Podcast, dass es immer ein Überraschungsgegenstand oder eine Überraschung kommt für dich. Und ich habe ein Bild für dich. Und ich weiß, dass das passt genau.
Ja. Der Peter Herbolzheimer, ja.
Ja, da Arrangements, die hast du geschrieben, alle fürs Rennquintett oder haben auch andere da?
Es haben auch andere geschrieben, aber ich habe mich natürlich gerade mit Peter Herbolzheimer oder eben auch, wie hieß der Dieter Reit.
Genau, Peter Herbolzheimer müssen wir noch erklären, das ist ein legendärer Big Band Leiter. Ja,
der Jazzpapst in den 80er, 90er Jahren in Deutschland, Bios Bahnhof, diese Fernsehsendung legendär, immer Live-Musik und so weiter, ein absoluter Verfechter von Live-Musik. Und gut, der kannte natürlich auch das Rennquintett.
Und ja, wer hat denn ein Jazzer das Rennquintett kennengelernt?
Weil der Peter Herbolzheimer hat sehr viele Produktionen in Kaiserslautern gemacht mit dem Rundfunkorchester.
Ah, okay.
So bisschen die Soft-Schiene, so Pop-Schiene, aber hat dann seine Leute mitgebracht, dann seine Solisten. Ack van Rooyen war zum Beispiel auch da oft dabei. Und da hat sich das saß man ja das öfter, und ich habe ja viel gespielt, auch im SWR-Orchester zu der Zeit, und dann saß man öfters auch mal zusammen abends und so, und das wurde auch mal feuchtfröhlich und so weiter, und dann ging es irgendwann auch um Arrangements und so weiter, und dann hat er zu mir gesagt, weißt Ralf, die ersten 200 Arrangements, die du schreibst, kannst eh alle in die Tonne kloppen, das wird nichts. Und danach weißt du in etwa, um was es geht, und weil du hast dir so die Finger wund geschrieben, dass das erzieht.
Ja.
Und ich muss ihm eigentlich recht geben. Gut, mittlerweile, ich bin ein bisschen außer Übung, ich schreibe nicht mehr ganz so viel,
ja.
Aber zu meinen Hochzeiten, ich muss dann sagen, also da, er hat recht gehabt. Und jetzt, also die letzten Sachen, die ich fürs Rennquintett geschrieben habe, sind ja alle doch ganz ordentlich. Also wo ich selber sagen muss, ja, das würde ich wieder so schreiben.
Cool. Wie siehst du die Zukunft der Klassik und der Blechbläser? Diese Tradition ist ja so ein bisschen abgeflacht. Ja, das war, glaube ich, bis in die 2000er extrem populär mit den Kammermusikformationen, Blechbläser, German Brass, Canadian Brass, London Brass, Rennquintett.
Sagen wir mal so, ich freue mich über diese vielen Festivals, seit ich aktiver Musiker bin oder im professionellen Lager, ob das jetzt damals Rheingau-Festival oder die vielen anderen über das ganze Land verteilten Festivals. Die begünstigen natürlich die Kammermusikensembles und das bringt die Kultur wirklich in die kleinsten Nester. Das ist eine Entwicklung, die ich wirklich mit Freude beobachtet habe. Allerdings eben die großen Sachen mit den großen Sinfonieorchestern, die werden immer schwieriger zu vermarkten. Die großen Hallen, die gibt es nicht mehr so, wie sie sein sollten. Und da, ja, wir müssen uns eben neu erfinden, und ich glaube, da sind wir gerade bei unserem Orchester hier in Ludwigshafen. Da haben wir gerade aufgrund von der Corona-Pandemie haben wir doch einiges geleistet in letzter Zeit, wo eben der Fokus sich dann doch ein bisschen verschiebt. Einfach, obwohl ist zwar Landesorchester und die haben ihren Kulturauftrag, aber Kultur ist so vielseitig, dass wir uns eben auf diesen vielen Richtungen oder Genres, die es da gibt, nicht verschließen dürfen. Mhm.
Ja, welches Projekt steht für dich als nächstes konkret an? Außer Eisenbahn, Musikschule, Kammermusik, Schreiben. Hast du irgendwas, was du in deinem Leben noch unbedingt machen willst?
Oh Gott, ich möchte noch ein paar schöne Reisen machen, wenn das wieder geht. Ich warte auf meine Enkel.
Okay.
Meine Kinder sind noch am Üben. Und gucken, was das Leben so bringt. Also ich habe eigentlich, so kann ich für mich sagen, ich habe eigentlich alles erreicht, was man sich so vorgestellt hat als Musiker, wenn man in das Genre rein will, in dieses professionelle. Ja, sagen wir mal so, ich bin eher jetzt so langsam auch auf dem Rückzug, weil ich natürlich auch merke, hoppla, ich bin nicht mehr der Jüngste, und da muss man schon gucken, wie bleibt man dabei, ohne dass man jetzt irgendwie in ein schiefes Licht gerät.
Ja.
Ich mache zum Beispiel keine Aushilfen mehr in anderen Orchestern. Auch meine Professur in Saarbrücken, die höre ich jetzt auf im Sommer.
Okay.
Das habe ich jetzt auch ad acta gelegt. Das sollen Jüngere machen. Einfach, mach die Bahn frei für.
Ja, du hast ja diese vielen Jobs auf einmal mit Eisenbahn und Anheizen um 5 Uhr und dann noch, ich weiß nicht, wie viele Konzerte habt ihr in der Glanzzeit mit dem Rennquintett pro Jahr gespielt?
Mit dem Rennquintett aber so pro Jahr so bis zu 50 Konzerte waren es schon.
Bis zu 50 und dann zum Teil 80 hier noch, das waren 130 Konzerte für dich.
Richtig,
im Jahr. Ja. Ist jetzt so ein bisschen die Zeit, die freien Tage zu nehmen, die
so
auf die,
es,
auf
so die wir es damals genau, Jochen. Genau, also die ich genieße jetzt einfach ein bisschen mehr die Ruhe, und auch wenn ich dann, wenn ich merke, okay, ich habe jetzt heute Morgen keinen Termin, das ist was sau Angenehmes.
Okay.
Wobei ich allerdings sagen muss, wir kommen jetzt mal wieder kurz zur Eisenbahn zurück. Ich wurde ja dann vor 10 Jahren als der Leiter intronisiert in Neustadt, weil ich zu spät Nein gesagt habe.
Okay. Oder,
ja. Und jetzt habe ich die Sache immer noch an der Backe. Aber Fakt ist, es ist enorm viel organisatorischer und Schreibtischaufwand.
Ja.
Und das kostet viel Zeit im Moment.
Ja.
Neben dem nach wie vor täglichen Üben und dem Orchesterdienst, den ich nach wie vor heißen innig liebe.
Ja. Ah, du schreist doch immer hier, wenn was zu tun ist, ne?
Oder
sagst nicht früh genug, nein, ich nicht.
Ja. Oder ich sage zu spät nein, so rum.
Ja. Okay. Hörst du selber Musik in der Freizeit oder ist da lieber keine Musik?
Ich höre keine Musik in der Freizeit, das muss ich ganz klar sagen. Oder nur selten, beim Autofahren vielleicht, ja, dass ich SWR 2 höre und mich da überraschen lasse, was da gerade kommt. Aber so, ja, und auch spielen, ich spiele noch in der Blaskapelle.
Okay.
Das mache ich noch mit, aber einfach so der Geselligkeit wegen. Und ja, ich freue mich über die alle, die da dort sind, weil ich kenne die ja alle schon seit frühester Jugend und man gehört einfach dazu.
Du gehörst dazu und dann ist dann so nicht so ein Gefälle hier, ach, hier der Profi und hier wir oder?
Nee. Das ist ja auch das Lustige, wenn dann die Kinder ins Blasorchester kommen, wenn ins große Orchester oder mit mir gespielt haben, ich lege Wert drauf, jeder, der mit mir spielt, muss mich duzen. Und dann kommen also die Eltern, du frag mal den Herr Rudolf, ob du da mitspielen darfst. Und dann sagt Ralf, darf ich da mitspielen? Und wie, du tust denn? Ja, das ist, ja, also ja. Es ist da eine sehr herzliche Sache und die ist mir sehr wichtig, einfach weil es eine gewisse Nähe gibt. Und eben das, was du jetzt gerade gesagt hast, der Profi oder so. Nee, natürlich bin ich der Profi. Natürlich höre ich viele Dinge mit ganz anderen Ohren als die meisten. Ja. Aber auf der anderen Seite, ich gehöre dazu und ich möchte das auch nicht raushängen. Fertig.
Super. Ja, noch eine Tradition ist ein kleiner Rundgang durch dein Haus, durch deine Wohnung.
Aha.
Wenn ich zu Besuch käme, die Tür geht auf, wer kommt mir entgegen? Der Hund oder?
Nee, der Hund ist im Freien.
Der Hund ist im Freien.
Wer kommt dir entgegen? Du gehst rein ins Haus und du als erstes läufst du auf meinen Flügel.
So. Okay, mache ich das auf Socken oder darf ich die Schuhe
anlassen? Nein, du kannst die Schuhe anlassen. Ich putze alles selber, alles gut.
Also der Flügel steht präsent im Wohnzimmer.
Da steht im Erdgeschoss, im quasi Wohnarbeitszimmer. Ja, da tue ich auch noch unterrichten und ab und zu auch für mich selber ein bisschen Klavier spielen noch so, ja.
Super. Die Möbel, ist das ein wilder Mix oder ist das, hat das eine bestimmte Richtung?
Funktionell.
Funktionell
und wenig Kunststoff, viel Holz und wenig IKEA.
Wenig IKEA.
Und ja.
Alte Sachen auch bei den Antiquitäten?
Wenig. Da habe ich mag das zwar, aber ich hab so viele andere Dinge. Ich kann mich nicht auch da noch drum kümmern. Das ist jetzt zu viel. Weil alte Möbel sind toll, aber die müssen hergerichtet werden und das, ja,
ja,
kann ich nicht.
Pflanzen im Haus, ums Haus? Hast du richtig?
Ich habe im Haus viele Pflanzen, richtig. Ich habe auch, was mir das Orchester zum Einzug geschenkt hat. Du hast mir es, glaube ich, überreicht, Lars. Ja, doch, diese Pflanze gibt es immer noch. Eine Diefenbachie, eine relativ große. Und im Garten außenrum wächst natürlich alles, was so drumherum wächst.
Aber kein Gemüse, oder?
Kein Gemüse, ein paar Tomatenstücke, aber da ist zu wenig Garten. Auf der anderen Seite, ich habe noch den Garten von meiner Mutter mit an der Backe, sind nochmal 1000 Quadratmeter. die wollen gepflegt sein und also da ist irgendwann sind auch die Grenzen gesetzt.
Ja, aber ich glaube, die sind bei dir verschoben. Ich werd schon müde vom Zuhören, was du alles zu tun hast. Da habe ich schon Lust, mir das Däumchen zu nehmen und mir am Ohr zu reiben und mich hinzulegen. Das ist mein lieber Mann, was eine Energie. Hast du eine Tageszeitung?
Ich habe die Rheinpfalz als Tageszeitung.
Mhm. Und wenn du frühstückst, frühstückst du? Ist das?
Ich frühstücke, ja.
Ist das dann Französisch, Englisch oder ist es Pfälzerfrühstück?
Ja, es ist Pfälzerfrühstück, da ist die Leberwurst meistens dabei.
Hast du immer eine Leberwurst im Kühlschrank?
Nicht immer, aber fast immer, ja. Oder eine Bratwurst oder eine Lyoner oder sonst was.
Ja.
Also ist immer sowas da.
Ja, super. Also du bist auch kulinarisch.
Oder auch die selbstgemachte Marmelade. Meine Frau macht hervorragend Marmelade. Das ist und möchte ich nicht missen.
Gibt es eine Musikanlage bei dir präsent im Raum? Nee. Wenn du Musik hören würdest oder deine Frau möchte Musik hören, wie macht sie das dann?
Ja gut, dann schließt man Kopfhörer an den Computer an und dann hör mal da mal rein. Aber
okay.
Aber bewusst, dass man durchs Haus läuft und es läuft irgendwo irgendeine Musik. Nein, weil da bin ich auch zu analytisch veranlagt, wenn ich Musik höre. Geht bei mir gleich ein Programm, was ist das für ein Rhythmus, Tonart und was weiß ich, was machen die gerade? Das ist ganz schwierig für mich,
ja,
abzuschalten.
Ja.
Und dann, wenn ich es brauche im Orchesterdienst, dann höre ich genug Musik und dann ist es auch gut, aber zu Hause, nee.
Ja, ich kenne das. Hier unser Lars, unser Techniker, der hat ja auch ist ein Musikforscher, der guckt überall, wo es Musik gibt, die noch keiner gehört hat oder die vor allem er nicht gehört hat.
Ach so,
ja. Also da sind wir uns sehr ähnlich. Ich höre auch in der Freizeit echt Musik, mit der ich hier im Beruf nichts zu tun habe. Also da sind so Experimente dabei oder ja, ja also so ein, was ich total faszinierend finde, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, ist Obertongesang und so Sachen. Mhm. Oder aus Indien oder keine Ahnung, wo man wirklich diese Analyse, wo man damit nicht weit kommt. Ne?
Ja gut, da habe ich mich jetzt noch gar nicht mit beschäftigt. Sagen wir mal so, wir gehen gerne auf Live-Konzerte mal, aber nicht irgendwie in Rosengarten oder so, sondern einfach so auf den Pfälzer Festen. Ob da die Brassmaschine aus Kaiserslautern spielt oder ob das eine andere Band hier, ob das die anonyme Gitarristen sind, die Frankenthaler Band oder so. Also da gehe ich lieber mal hin und lass mich einfach treiben, weil das ist oft so unerhaltsam.
Ja.
Das ist eine eigene Kultur, die jetzt auch in den letzten 10, 20, 30 Jahren wesentlich mehr gewachsen ist, als sie früher war mit solchen Bands.
Ja. Und
das genieße ich voll.
Und dann wird da ein Schoppen dazu getrunken, ne?
Ja. Das auch, ja.
Okay, welche Bilder hängen an den Wänden? Ist das die Familie oder ist es Kunst oder ist es
auch gemischt. Natürlich müssen ein paar Familienfotos da hängen. Es hängt ein Nachdruck natürlich von Vermeers Frau mit dem Perlenohrgehänge, hängt natürlich da über dem Flügel.
Okay.
Es hängt zum Beispiel auch im Flur bei mir das Plakat von dieser Plakataktion im letzten Jahr von der Philharmonie. Das haben wir gerahmt. Dann habe ich so ein paar bei so Kunstauktionen habe ich so 4, 5 Bilder gekauft, die mir einfach so gefallen haben. Also das findet man auch im Haus bei mir.
Mhm. Müsstest du aufräumen, wenn jemand kommt, oder kann man immer so?
Es kommt drauf an, ja. Also in meinem Arbeitszimmer, da müsste ich aufräumen, aber ansonsten, es ist, wie es ist. Das Haus ist kein Vorzeigeding, es wird gelebt, es wird gewohnt da drin.
Ja.
Da kann schon mal sein, dass eine Socke rumliegt.
Ja. Okay. Welches Buch liegt bei dir auf dem Nachttisch?
Oh, im Moment liegt Die Festung von Lothar Günther Buchheim.
Okay, ich kenne das nicht, erzähl mir was dazu.
Das ist das Fortsetzungsbuch von Das Boot.
Ah, okay.
Und beziehungsweise, das war ja gerade eine Fernsehsendung, Netflix oder wo das war. Und da ging es ja auch um den Fortsetzung, nicht nur das Boot an sich, sondern eben, was danach passiert ist. Mhm. Es ist natürlich kein Vergleich mit dem, was im Buch steht. Also das, was im Fernsehen war, es hat leider mit dem Buch so gut wie nichts zu tun.
Okay.
Aber dieses Buch liegt da und ich bin jetzt, es hat 1500 Seiten, ich bin jetzt gerade bei 350 mal wieder. Ich habe es schon mal gelesen, vor 20 Jahren oder so, jetzt habe ich mich wieder dran gemacht.
Ja, aber du liest sehr viel.
Nee, viel Vorschriften bei der Eisenbahn, die lese ich, ja.
Ja.
Aber ansonsten, ich komme leider zu wenig dazu.
Ich habe dich hier im Dienst aber schon öfter, dazu müssen wir sagen,
ja, gut,
dass die Tuba oft sehr viel Pause hat oder einen ganzen Satz. Da hast du schon mal ein Buch schon dabei.
Natürlich, ne? Natürlich. Ja. Das scheue ich mich auch nicht. Aber, ja, das ist in letzter Zeit ist es viel Eisenbahnliteratur, also Fachliteratur, sprich also technische Details, wo ich eben auch lernen musste für Diesellok und Ähnliches, wie funktioniert oder was hat die für Besonderheiten, weil man muss ja auch dazu Prüfungen ablegen.
Ja, super.
So, ja.
Ja, vielleicht noch kurz zur Mobilität. Tesla oder Mercedes?
Renault Zoe elektrisch.
Okay. Fahrrad?
Fahrrad steht vor draus.
E-Bike oder reine Muskelkraft?
Reine Muskelkraft, hast du ja eben gesehen.
Ja, ja. Hat das TÜV? So ungefähr, oder?
Ja.
Das ja, mehr ist es nicht, so ungefähr.
Gut, aber wir haben da auch noch ein Faible beide für alte Autos. Ich habe meinen MG noch, du hast ihn leider verkauft.
Ja, ich habe ihn verkauft, ja. Okay, alte Autos.
Ne? Und alte Autos noch, ja, das ist so, man gönnt sich sonst nichts.
Okay, jetzt ist Corona ja fast vorbei. Was wäre dein favorisiertes Urlaubsziel? Wo zieht es dich am ehesten hin jetzt, wenn die Reise wieder erlaubt ist, möglich ist?
Wo es mich hinzieht, ist ganz klar mal wieder die baltischen Staaten.
Okay.
Da ich war schon mehrmals dort gewesen, aber ich habe jetzt mit meinem Freund Uwe Zeiser vom Rennquintett, wir machen alle 3 Jahre zusammen Urlaub.
Oh.
Und nächstes Jahr wäre es dann wieder soweit. Und da haben wir gesagt, wir wollen das Baltikum bereisen.
Mhm.
Und das ist das nächste Ziel.
Ja, cool. Was man sich bei dir nicht vorstellen kann, dass du einfach am Strand rumliegst. Kannst du das?
Nein, habe ich nie gemacht.
Hast du nie gemacht. Weil du den Sand in den Buchsen nicht magst oder
was? Nee, es ist nicht meine Art, Urlaub zu machen. Mhm. Urlaub ist nicht Faulenzen für mich, sondern einfach mal Dinge zu tun, die ich sonst vielleicht nicht machen täte. Aber Dinge oder nichts zu tun, das ist nicht meine Art zu leben.
Das ist verrückt, ja. Damit verleben die meisten Menschen oder sehr viele Menschen viel Zeit, aber
so ist es, ja.
Entweder hast du die Augen offen und dann rennst du und machst
nicht
und tust.
Nicht mehr. Ich bin schon etwas langsamer geworden. Hast du vielleicht im Dienst auch schon gemerkt?
Ja.
Ich engagiere mich jetzt im Personalrat, ja, aber ansonsten ein bisschen weniger.
Natürlich, wir werden alle ruhiger, aber bei dir ist das, entweder schläfst oder du machst was, ne?
Ja.
Ja, cool. Ja, lieber Ralf, vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch. Das hat mir Mörderspaß gemacht und ich habe einige Sachen erfahren. Das ist ja das Tolle, wenn man hier so einen Podcast macht. Man kann diese Sachen fragen, die man sonst vielleicht nicht fragt, und wir sehen uns sonst nur im auf dem Gang oder aber hier, und das finde ich das Tolle an diesem Format, dass man sich echt eins zu eins unterhalten kann. Ich bin gespannt, was noch alles auf deiner Agenda steht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ohne große kreative Ausbrüche zu Ende geht, so dass du einfach so in den Ruhestand
dich verabschieden. Ja, gut, Musik und Eisenbahn, das und eben die Familie, diese Bestandteile werden bleiben und die bieten so viel Spannendes noch, habe ich jetzt keine Angst. Ne?
Super. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir verabschieden uns mit dem Ralf und dem Lars in die Sommerpause und wir freuen uns über jedes Feedback. Das können Sie schreiben an jochenkeller@staatsphilharmonie. Das werde ich dann an den Ralf weiterleiten oder wenn Sie mit irgendwem Kontakt aufnehmen wollen, den Sie im Podcast gehört haben. Und wir freuen uns dann, uns nach der Sommerpause wiederzuhören. Tschüss.
Und tschüss.